Ja, herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Animex Podcasts. Wir senden dieses Mal nicht aus München, sondern von Frankfurt und genauer gesagt von der Frankfurter Buchmesse. Und wir sind jetzt hier zu viert. Zum einen, wie immer, die wunderschöne Anita Lewinsky.
Ja, und der total wundertolle Tobias Hösel. Und wir haben wieder zwei Gäste für euch dabei. Einmal die Anne Margot.
Hallo.
Und zum anderen den Michel Dekomein. Auf Animex heißt er Roter Kater.
Hallo.
Und jetzt vielleicht mal ganz kurz, dass wir erklären, warum ihr jetzt hier seid. Also der Michel ist Redakteur bei dem Comic Culture Verlag.
Genau.
Und gleichzeitig auch Redakteur der Baito-O Comic-Reihe, die von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Berlin herausgegeben wird. Und du hast jetzt demnächst auch dein eigenes Manga-Projekt, habe ich gelesen, nämlich dieses Demon Lord Cameo.
Genau, zusammen mit der Marika Herzog, die zeichnet. Und den bringen wir jetzt im März bei Egmont, also bei EMA, raus. Sind schon sehr gespannt.
Das heißt, die Marika ist ja vor allem bekannt durch Grimoire.
Genau, ja, da habe ich sie auch als Redakteur betreut, da haben wir uns auch kennengelernt. Und dann haben wir eben, als Grimoire jetzt zu Ende ging mit Band 4, uns mal zusammengesetzt und ein eigenes Projekt wieder entwickelt und mal wieder die Verlage angeschrieben und beworben, und da ist jetzt eben der Demon Lord Cameo bei rausgekommen.
Okay, also das, dass ihr jetzt dann bei EMA gelandet seid, das ist dann von euch gewissermaßen ausgegangen? Oder sind die auf euch zugegangen?
Nee, man muss sich da schon immer bewerben. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass Manga-Zeichner angeworben werden von Verlagen. Da wäre mir jetzt so kein Fall bekannt.
Okay, man hätte ja sein können. Ich meine, immerhin, und das habe ich jetzt, den Ausdruck habe ich jetzt auf der Beschreibung von Demon Lord Cameo gelesen, war ja Grimoire der umfangreichste, abgeschlossene, deutsche Independent-Manga.
Ja, 4 Bände abgeschlossen, das ist schon relativ selten. Also ich glaube, die Martina Peters hat uns mittlerweile überholt mit ihrem Ten und Kai. Also zusammen sind es, glaube ich, schon mehr, aber die läuft ja noch.
Wir sind jetzt 4 Bände. Also
du darfst auch reden.
Ja, genau, Navi widerspricht gerade in Gesten, okay. Aber...
Ja, ich widerspreche in Gesten. Es sind momentan bei der Martina Peters noch 3 Bände. Der 4. ist gerade in der Mache, der wird noch gedruckt. Da fehlt aber auch noch ein Kapitel für. Und wenn es die 4 Bände erreicht, es wird auf jeden Fall mehr werden, dann wird es Grimoire überholen.
Okay. Kommt halt darauf an, ob man das Kai mitzählt, das Vorprojekt. Ja. Das ist ja quasi eine Geschichte.
Okay. Das war jetzt auch der Band, mit dem sie auch irgendeinen Preis gewonnen hat, oder?
Ja, die Martina?
Ja.
Sie hat fast gewonnen. Also sie war beim Pochi irgendwie so ganz, ganz, ganz knapp hinter Grimms Manga, also dem Fanbuch, glaube ich.
Nee, ich meinte jetzt Ten, das hatte doch, oder ja, hat das bloß teilgenommen?
Ja, Ten war in der Endrunde für den Web-Sondermann, weil es auch ein Webcomic ist. Hat dann aber leider nicht gewonnen, aber es war schon ziemlich gut, dass es einer der wenigen Web-Manga war, der dafür nominiert worden ist.
Okay, also so bei diesen traditionellen Comic-Wettbewerben, von denen es ja einige gibt, wo ja Mangas dann häufig noch so ein bisschen so eine Nischenrolle einnehmen. Das war doch jetzt dieses Mal beim Max- und Moritz-Preis, glaube ich, beim Publikumspreis so, dass zum ersten Mal ein Manga gewonnen hat, oder?
Genau, ja, das war die Daniela Winkler mit Grablicht 2012. Und das lief eben so, dass das Publikum, dem Publikumsvoting, der lief unabhängig von dem eigentlichen Jurypreis. Und da konnten sozusagen das Publikum selbst auch Mangas vorschlagen. Und Grablicht hat sich da eben durchgesetzt. Im Animex-Voting lief das, glaube ich, und hat dann eben auch den Publikumspreis am Ende gewonnen. Und ansonsten, also es gibt schon so ein paar Sachen. Der David Filicki hat letztes Jahr, glaube ich, auch den E-Com-Preis gewonnen fürs beste Artwork.
Der wird
und Sondermann hat er auch schon für den
Besten. Wo wird der E-Com nochmal verlieren? Wird der auch in München, oder?
München und Erlangen, also das jährlich.
Ach so, okay. Also der Max-und-Moritz-Preis wird ja im Comic-Salon Erlangen vergeben und in München ist dann immer ansonsten noch der Peng-Preis, der dieses Jahr auch war und wo du, Michel, den ja auch betreut hattest, oder?
Ja, so versucht. Also das war ja alles ein bisschen kurz vor Schluss, dass da die Anfrage kam von der Festival-Jury, dass wir mal bitte noch die Manga-Kategorien übernehmen für ihren Festivalpreis. Und wir haben dann eben so ganz spontan noch eine Jury zusammengestellt, so in einer Woche Jury zusammengestellt, Jury beraten, Jury abstimmen lassen und dann eben das Online-Voting hochgestellt. Es ging alles sehr, sehr schnell. Und da war der Gewinner dieses Jahr Grimms Manga auch, und zwar der Sonderband mit den ganzen deutschen Zeichnern.
Aber da war auch das Vorgehen wieder so, dass man erst eine Vorauswahl von der Jury nahm und dann über diese Auswahl abstimmen hat lassen, oder? Wie lief das ab?
Also wir hatten die Manga-Kategorien ein bisschen für sich genommen. Es gab auch die Kategorien quasi für die restliche Comic-Landschaft. Da war es so, dass es ziemlich kompliziert, wer es nachlesen will. Ich habe es versucht, im Comic-Jahrbuch, was jetzt im November, glaube ich, rauskommt, nochmal ein bisschen aufzuarbeiten, wie das genau lief. Also kurz, da war eben die Jury, sogenannte Jury, die bestand aus den beiden Festivalleitern und noch zwei Freunden von ihnen, alle aus München, alles so gesetzte Herren. Die haben eben so eine Nominierungsliste erstellt und die dann zum Online-Voting gegeben im Comic-Forum und im Comic-Guide-Forum und dann irgendwie nochmal Rundmails geschickt an so verschiedene Vertreter aus der Comic-Szene, damit die auch nochmal darüber abstimmen. Und dann hieß es aber, das ist keine Nominierungsliste, sondern nur eine Vorschlagsliste. Da könnte man dann auch noch eigene Vorschläge nachschicken, was dann aber problematisch war mit dem Abrechnen von den Votings. Und irgendwie wurde das am Ende alles zusammengeschmissen und nochmal mit der Jury-Meinung zusammengepackt und daraus gab es dann einen Gewinner und keiner hat verstanden, wie das eigentlich funktioniert.
Okay, gut, ich wollte gerade nachfragen, weil ich es jetzt nämlich auch nicht verstanden habe.
Ja, nee, aber, da bist du nicht allein, okay. Das hat niemand verstanden. Und deswegen haben wir das für den Manga-Peng-Preis eben versucht ein bisschen aufzudröseln, dass wir wirklich sagen, okay, wir machen jetzt eine Jury, die stimmt ab. Wir haben jetzt 5 Nominierte in den Kategorien Manga Deutschland, Manga Asien, Japan und dann packen wir das bei Animax ins Voting und dann möge der Bessere gewinnen.
Ja, weil das ist ja doch immer so eine ewige Diskussion, ob man jetzt, also so das Für und Wider von Jury versus Publikumspreisen. Also ich glaube, das hatten wir bei unserem allerersten Podcast, glaube ich, sogar auch schon mal diskutiert.
Das Thema mal im Rahmen des Peng-Preises, glaube ich.
Nein, genau, der Peng-Preis war dieses Jahr. Ich glaube, das war letztes Jahr, wo nach dem Max und Moritz Preis, genau, das war nämlich unser allererster Podcast, das weiß ich noch, da hatten wir schon drüber geredet.
Oh, Erinnerungen, das ist schon wieder Jahre her, richtig?
Ja, anderthalb Jahre, ja. Aber Jahre her, gut, wir wollten ja auch ein bisschen was über deutsche Mangas, deutsche Comics unterhalten und was ist denn eigentlich der genaue Unterschied zwischen deutschen Comics und deutschen Mangas? Hast du da irgendeine Definition, weil ich bin noch auf keine gekommen, die irgendwie schlüssig wäre?
Es kommt darauf an, was man bevorzugt oder wie man es sieht oder aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Also man muss mit Definitionen ja eh mal ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr eingrenzt oder andere Sachen zu sehr ausgrenzt und die Sachen ein bisschen flexibel auch hält. Die Sache ist eben, dass Manga ein Phänomen ist, das aus Japan kommt oder aus dem asiatischen Raum kommt und hier in Deutschland auch so wahrgenommen wird. Es gibt aber eben auch Zeichner aus unserem Raum, die Manga machen. Und da war eben die Frage, wie nennt man das jetzt, wenn man sagt, Manga ist was Japanisches, was ist dann mit diesen deutschen Zeichnern? Sind das denn deutsche Manga-Zeichner oder sind das dann Comic-Zeichner, weil Manga ja aus Japan kommen muss? Für mich ist es eben so, dass es sich nicht unbedingt an der Herkunft entscheidet, sondern an der Art, wie man Comics erzählt. Also für mich ist Manga eine Erzählform, die auch durchaus international funktioniert und international eingesetzt werden kann. Und deswegen kann es eben auch deutsche Manga-Zeichner geben. Und die Sache ist einfach, um die ein bisschen sichtbarer zu machen, in der Szene auch, weil die oft so ein bisschen marginalisiert werden gegenüber den großen japanischen Stars, hat man dann eben so Begriffe auch versucht zu finden, um dieses Phänomen Manga aus dem deutschsprachigen Raum zu fassen. Und da gibt es eben so verschiedene Sachen, die es da gab. Es gab immer dieses Germanga, das war, glaube ich, so das Erste, also aus German und Manga zusammengesetzt. Oder German-Manga, wie man es nennen will, der kam nicht so gut an in der deutschen Szene, gerade bei den Zeichnern. Ich habe jetzt auch, die Christine Auer hat jetzt auch so eine Facharbeit geschrieben, eine Magisterarbeit über D-Manga hat sie es genannt und die meinte auch, das Problem an dem Begriff ist, dass es eben dieses German drin hat, also es ist Englisch für Keim.
Ja.
Und dann denkt man ja, hat was mit Krankheiten zu tun. Da gibt es halt so verschiedene Theorien, was man machen sollte und was nicht.
Den Begriff bin ich auch schon mehrmals über den Weg gelaufen, tatsächlich auch auf der Comic-Sammlung Erlangen mit diesem Gärmanga.
Ja, das war jetzt mir auch bekannt längere Zeit. Neuerdings ist es ja eher dieses D-Manga, das man dafür verwendet.
Ja. Also die Anne Delzeit, die ja auch viel bloggt über Manga und auch selbst Manga-Autorin ist, die hat eben das Germanga in ihrem Blog sehr gepusht und ich habe dann irgendwann, weil ich dann gemerkt habe, dass diese Ablehnung so da war, auch aus der Zeichnerinnen-Szene, dann gesagt, machen wir es halt dem Manga. Ich habe es auch hauptsächlich gemacht, weil es auf Twitter einfach kürzer ist, wenn man als Hashtag nur 6 Buchstaben hat statt 8. Ja, das macht schon was aus.
Das ist ein entscheidender Faktor, das kann ich nachvollziehen.
Und das wurde aber dann ein bisschen positiver zumindest aufgenommen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, wir brauchen dafür keinen eigenen Begriff oder wir wollen auch gar nicht als Manga-Zeichnerinnen unbedingt aufgenommen werden, sondern einfach als Comic-Zeichnerinnen.
Du hattest ja jetzt quasi unterstellt gewissermaßen, dass es so eine einheitliche Erzählform in Manga gibt, die dann...
Ich würde sagen, also Manga selbst ist, es ist wie gesagt, das ist wieder das Problem mit den Definitionen.
Ja.
Also, es ist natürlich tendenziell. Es gibt gewisse Ausdrucksformen, gewisse Erzählformen, die im Manga gehäuft auftreten, sowohl in visueller wie auch in narrativer, oder wie man Geschichten aufbaut, wie publiziert wird, wie man zum Beispiel auch druckt, also drucktechnische Sachen fließen da auch mit rein. Und das sind nicht immer bei allen Manga, tauchen die alle auf und alle gleichmäßig auf. Es gibt natürlich auch immer Ausreißer, aber es gibt sozusagen so einen groben Pool, um den Manga immer drumherum schwirrt, so kann man das sagen.
Ja, also so, du meinst so dieser sehr flexible Umgang mit Panels oder...
Ja, zum Beispiel. Oder,
eben oder halt natürlich auch, dass es von rechts nach links gelesen wird, was ja auch von den deutschen Zeichnern größtenteils, nicht durchgängig, aber sehr viel übernommen wird.
Ja, das haben hauptsächlich die Verlage gepusht. Also die Zeichnerinnen waren da gar nicht so unbedingt, dass sie das machen wollten. Ja, sowas zum Beispiel, dass man in Schwarz-Weiß arbeitet, dass man als Lineart arbeitet, dass Rasterfolie eingesetzt wird, dass man eben relativ viele Panels auch für Atmosphäre und so weiter benutzt, wie man mit Speedlines, mit Dynamik, mit Strichführung umgeht, dass man eben auch episodisch veröffentlicht und nicht eben wie diese Graphic Novel, oder wie zumindest behauptet wird, dass die Graphic Novel das tut, eben sind eine abgeschlossene Buchgeschichte und so Sachen, auch thematische Sachen, ja, Ausdrucksstärke und so weiter, das gehört alles dazu.
Gerade bei der Abgrenzung zu Graphic Novels, die du jetzt gemacht hattest, die funktioniert ja schon bei Fällen wie Jiro Taniguchi nicht mehr, der ja als Graphic Novel gehandhabt wird, aber eigentlich schon auch Manga ist. Auch wenn natürlich der Sinn des Ausdrucks Graphic Novel ja irgendwie ist, sich von dem billigen Schund gewissermaßen abzugrenzen, zumindest ist es mein Eindruck, dass dieser Begriff Graphic Novel oft bloß so als quasi, um die eigene Besonderheit zu betonen, verwendet wird.
Könnt ihr da mal ein paar Beispiele für Graphic Novels nennen, für die Zuhörer, die sich nicht
so gut auskennen? Also ich glaube, so die bekanntesten aus dem amerikanischen Raum sind so Sachen wie Sin City oder The Spirit oder Watchmen.
Ja, das sind ja alles so, das sind zum Beispiel alles Heftserien auch gewesen. Ich glaube, Sin City auch, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber so diese klassischen Einzelbuchsachen, aber auch zum Beispiel Maus, das wird ja immer so oft angeführt, also dieser Holocaust-Comic von dem Art Spiegelman, der ist aber, glaube ich, auch in so einem Underground-Magazin so episodenweise erschienen. Aber man sagt immer, der Will Eisner hat das so aus dem Boden gestampft, mehr oder weniger mit dem Contract with God, was so ein Einzelband war mit Kurzgeschichten allerdings auch. Aber die Sache ist eben, was ich auch sage, was dazu gehört, ist eben die Vermarktung. Also wie wird jetzt etwas vermarktet, also Manga wird eben als Manga vermarktet, Graphic Novels werden als Graphic Novels vermarktet, dadurch werden die sozusagen zu Graphic Novels, nicht, dass sie irgendwas inhärent haben, was Graphic Novels aus ihnen macht, sondern die werden eben von den Verlagen so verkauft und so präsentiert. Und wie Egmont das jetzt zum Beispiel auch macht mit ihrem neuen Graphic Novel Label. Die haben sozusagen die Sachen, die sie vorher einfach als Comics veröffentlicht haben, veröffentlichen sie als Graphic Novel, um sozusagen damit nochmal diese Zugehörigkeit zu diesem Trend, Vermarktungstrend auch zu signalisieren und dann neue Verkäuferschichten zu erschließen.
Okay, also Verkäuferschichten, die sich von dem Namen Comics dann eher abgestoßen fühlen würden, oder wie?
Sagt man so, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es hat anscheinend zumindest im Buchhandel funktioniert, wo sonst gar keine Comics auslagen, dass sozusagen die Literaturvertriebswege dann auch für Comics erschlossen wurden durch den Begriff.
Also das ist schon so, dass es dann auch wirklich was hilft, oder wie? Weil ansonsten, man könnte ja auch behaupten, dass das eigentlich bloß zur Abgrenzung, also dass es sozusagen ein bisschen auf zu Lasten der restlichen Comics funktioniert, weil ja dadurch, dass man sagt, okay, das sind die hochwertigen Comics, man ja damit auch irgendwo sagt, ja, die normalen Comics, die Comics heißen, sind ja nicht hochwertig.
Ja, natürlich. Also ich meine, das hilft natürlich einigen gewissen Comics und andere leiden darunter. Aber ja, wie soll man sagen, also ich darf auch nicht so viel über Graphic Novel lästern jetzt, wo ich bei Egmont bin und die gerade ein Graphic Novel Label hier auf der Frankfurter Buchmesse etabliert haben. Aber es stimmt schon, es ist schon so ein bisschen so ein Rückenreiten und da ist auch so ein bisschen sehr viel Lobbyarbeit am Start, gerade so bei diesen einschlägigen Berliner Graphic Novel Verlagen. Die versuchen das schon so ein bisschen so über den Rest zu erheben und das hat eben, wie gesagt, auch funktioniert im Buchhandel, auch in den Tageszeitungen und so weiter. Es ist sehr stark dann kommuniziert worden und ich weiß nicht, ob die Verkaufszahlen dann wirklich so hoch sind, wie die ganzen Festivalpreise und Tageszeitungsartikel und so weiter einem irgendwie verdeutlichen sollen. Ich glaube, Manga verkauft sich immer noch mehr insgesamt.
Also der Comicstrip früher, der vorherige in Tageszeitungen, wenn dann Comicstrip drin war, der heißt jetzt Graphic.
Nee, es ist eher so, dass die Feuilletons viel über Graphic Novels schreiben. Ah, okay. So wie die Filmkritiken schreiben die jetzt auch Comickritiken und das sind dann eben meistens diese Sachen, die unter Graphic Novel laufen, die da besprochen werden.
Okay, aber das entspricht natürlich so ein bisschen dem Klischee des Feuilletons, dem ja auch nachgesagt wird, eigentlich immer bloß so eine sehr begrenzte Zahl von Leuten anzusprechen, die sich halt gerne als Elite fühlt.
Ja, aber die macht eben dann, also einen relativ kleinen auflagigen Medium wie Comic in Deutschland eben schon einiges aus dann anscheinend.
Okay.
Also es gibt dann eben immer so Begriffe, die da um diesen Begriff Graphic Novel drumherum schwören, die sind anspruchsvoll, erwachsen, literarisch und so weiter. Da gibt es so eine ganze Reihe von Begriffen, die in jedem Artikel dazu wieder aufgegriffen wird. Und da merkt man dann eben die Ideologie dahinter so ein bisschen. Mhm.
Gut, jetzt zurück zum Manga-Begriff. Das war halt, jetzt mal abgesehen von den stilistischen Sachen, ist ja, also wie es mir halt vorkommt, ist, dass halt einfach die gesamte Szene, die jetzt sich als deutsche Manga-Zeichner bezeichnen, halt auch wirklich komplett von der deutschen Comic-Szene irgendwie abgetrennt existiert. Also sprich, ist zumindest mein Eindruck ein bisschen, dass es da relativ wenig hin und her dazwischen gibt. Es gibt so ein paar Grenzgänger, wahrscheinlich so David Fülecki oder halt damals auch Robert Laps war damals jemand, der hin und her gewechselt ist, aber irgendwo, man trifft sich doch eher woanders, also die Manga-Szene ist doch eher so auf Leipziger Buchmesse, Animagic, Konichi und so weiter dann irgendwie aktiv, die Comic-Szene dann eher so auf Comic-Salon Erlangen, weiß nicht, was es da sonst noch so für Treffen gibt, aber also so rein jetzt von den Leuten her habe ich so das Gefühl, dass es einfach doch sehr unterschiedlich ist.
Also die Manga-Szene ist ja so groß, dass sie nicht unbedingt darauf angewiesen ist, sich noch anderweitig umgucken zu müssen, um wahrgenommen zu werden, also außer natürlich vielleicht in der Öffentlichkeit, aber es gibt, glaube ich, schon mittlerweile auch verstärkt von beiden Seiten so Überschneidungsbestrebungen, also einmal eben von Leuten wie David Fülecki oder Daniela Winkler will ja auch nicht unbedingt als Manga-Zeichnerin bezeichnet werden und so andere Sachen. Dann von der anderen Seite kommen da Leute wie Sarah Borini, die auch den Dave und die Daniela eben eingeladen hat, Gaststrips für ihren Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof zu machen. Und auch ein paar Verlage, die sich sozusagen so beidseitig orientieren. Zwerchfell ist da zum Beispiel auch relativ offen. Ich glaube schon, dass es da gar nicht so eine Gräben gibt, wie man immer so behauptet und wie dann vielleicht durch so eine Graphic Novel Promo-Aktion dann immer wieder neu aufgerissen werden. Aber ich glaube so, wenn man wirklich in die Zeichnerinnen-Szene reingeht, ist das doch relativ offen sich gegenüber. Also da gibt es eigentlich wenige, die da jetzt sich so abgrenzen wollen.
Das kann man eigentlich auch ein bisschen sehen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist so, dass wenn man jetzt nur in der Manga-Szene aktiv ist, dann bekommt man von den Zeichnern selber auch nur die Werbung für die Mangas mit. Was zum Beispiel auch sehr neu für mich war, jetzt letztens die Martina Peters zum Beispiel, die hat für Disney, für den Comic-Beitrag für den Neon gemacht. Das ist ein Comic, das ist kein Manga. Und das hat sie halt in der Manga-Szene überhaupt nicht bereitgetreten. Das hat sie nicht, normalerweise wirbt sie ja innerhalb ihrer Comics, in ihrer Webcomics immer so ein bisschen für ihre Sachen. Aber das hat sie halt gar nicht gemacht. Das hat sie nur über ihre sozialen Medien verlauten lassen, über Tumblr, über Facebook. Mhm. Das war dann in der Manga-Szene an sich, auf Animex zum Beispiel, war das überhaupt kein Thema, weil sie macht zwar beides, wie viele Zeichner, aber sie grenzte es schon ab und sagte sich, es ist ein Comic, da werden sich wahrscheinlich die Manga-Fans eher nicht für interessieren. Okay. Also hat sie das eher in ihr privates Portfolio gepackt, anstatt in ihr Manga-Portfolio.
Okay, also sprich, die Zeichner, die sind da eher auf den beiden Welten zu Hause, aber die Fanszenen dahinter sind unterschiedlich.
Das ist Ansichtssache, würde ich mal sagen. Es gibt ja auch Comiczeichner, die mit rüber in die Manga-Szene kommen, wie eben schon angesprochen. Wir haben zum Beispiel im Manga-Mix, da haben wir immer diese Yonkoma, diese 4-Panel-Strips hinten. Und da sind wir ziemlich engagiert dabei, auch normale Comic-Artists und sowas. Also deutsche und nicht nur deutsche, sondern auch ausländische so Benelux-Comic-Artists dazu zu kriegen, ein bisschen was, also selber auszubrechen aus ihrem eigenen Comic zeichnen und sich in diese 4-Panel-Strips so einzufinden sozusagen.
Okay. Und also du meinst diese Mikro-Dojinjis?
Ja, die Mikro-Dojinjis.
Okay. Das sollten wir jetzt vielleicht so als Hintergrundinformation noch mit dazu sagen. Die Navi ist Redakteurin bei Mangamix.
Ja, ich bin seit dem Manga-Mix Nummer 9 feste Bestandteil der Animex Manga Redaktion. Ich habe schon vorher lektoriert und Sachen betreut. Ich bin zum Beispiel dafür verantwortlich, die japanischen Gastbeiträge von japanischen Studenten oder halt japanischen Interessenten ins Deutsche zu übersetzen und mit ihnen zu kommunizieren. Und ab 2009 habe ich dann mit dem Band 9 auch allgemein die Redaktion auch für deutsche Sachen übernommen. Und momentan arbeiten wir halt am Manga Mix 10.1 und 10.2. Wir haben leider so viele Beiträge bekommen, so viele gute, dass das nicht in einem Buch gebunden werden kann. Es sind einfach zu viele Seiten und da es ja der Abschlussband sein soll und wir nicht auf die 11 hinaus wollen, haben wir das jetzt in 2 Bücher aufgeteilt und jetzt zu FBM fast erschienen. Es gab leider ein kleines Druckproblem, kommt leider erst in den nächsten 2 Wochen raus, ist ja auch schon der Hentai-Mix erschienen, der zweite Band.
Ja, also hoffen wir mal, dass zum Erscheinen des Podcasts er dann wirklich langsam erhältlich ist. Das wäre so das...
Er ist gedruckt, er ist nur noch nicht gebunden. Okay, er wird erst am Montag gebunden.
Ja, ich hatte eben erst wieder einen Manga von 2011 oder so gelesen, wo eine Werbeanzeige drin war, Hentai Mix 2 ab 2012 beim Animex Webshop.
Hatten wir auch bei Grimoire, glaube ich, schon drin. Ich glaube sogar.
Ja,
schon.
Das war Band 3 von Grimoire.
Band 3, ja, 2012, ja.
Wir sind jetzt fertig, wirklich.
Gut. Ja, dann gehen wir doch vielleicht noch mal ein bisschen zurück in der Zeit, wann das Ganze so aufgekommen ist. Also ich meine, im Gegensatz zur Comic-Szene, die es ja doch schon relativ lang gibt, ist ja die Manga-Szene und halt insbesondere auch die Manga-Zeichner-Szene ja doch noch relativ neu. Ich weiß jetzt nicht, wart ihr da schon dabei oder?
Nicht aktiv. Also ich kann ja mal kurz sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich damit näher zu beschäftigen, war eben, weil ich Geschichten hatte, wo ich dachte, da wäre eigentlich ein schöner Comic drin, und habe mich dann umgeguckt, wer könnte das denn mal so zeichnen. Das war so 2009 rum ungefähr erst, also erst relativ spät, und habe mich dann eben angefangen, so ein bisschen auch für die deutsche Doujinshi-Szene zu interessieren, wo sind irgendwie neue Talente vielleicht, die man sich mal angucken könnte, und habe mir dann eben viele von diesen kleineren Sachen auch, vom Manga-Mix bis zu den Schwarzen Turm-Sachen, bis zu den Doujinshi-Sachen, irgendwie Anthology und was es damals noch alles so gab, angeguckt und da mir so Zeichner gesucht, die ich mal anfragen wollte, was die dafür zu machen. Und vorher ist bei mir noch relativ ein schwarzes Loch. Und ich kenne das auch so, man hat ja immer so dieses Vorurteil unter vielen Manga-Fans, ja, die deutschen Zeichner, die können das nicht so gut, schon aus Prinzip nicht und so weiter. Und so habe ich ja auch mal gedacht. Deswegen kann ich das total verstehen, wenn Leute so denken, aber ich weiß es halt mittlerweile besser.
Naja, inzwischen, aber es ist so. Gut, es ist jetzt alles schon sehr lang her und so, jetzt darf man vielleicht auch mal so ein bisschen lästern, allerdings gerade so der erste deutsche Manga, der meines Wissens nach auch als deutscher Manga vermarktet wurde im größeren Stil, das ist ja jetzt, glaube ich, vor 12 Jahren auch genau auf der Frankfurter Buchmesse erschienen, halt nämlich dieses Tragic Master 1, das damals von Carlsen erschienen ist, von Robert Laps. Das war, also wenn ich jetzt... wenn ich jetzt das daneben sehe und daneben einen Marika Herzog Manga oder so, dann würde ich doch sagen, da hat sich ein bisschen was weiterentwickelt.
Ja, schon, aber ich fand den damals gar nicht so schlecht. Also man muss ja ein bisschen auch die Entstehungsbedingungen mit reflektieren. Also es war, wie gesagt, das erste Mal, dass ein deutscher Verlag sowas probiert hat im großen Stil. Robert Laps war damals, glaube ich, 18. Und es gab eben keine Ausbildungsmöglichkeiten, auch keine Tutorials, keine Zeichenbücher zu dem Thema, gar nichts. Das heißt, die Leute mussten erstmal ausprobieren, wie das überhaupt geht, wie das funktioniert. Ich glaube, der hat es schon relativ gut gemacht. Also so, was so Strichführung und Dynamik und so angeht, war der für ein Debütwerk gar nicht so schlecht, fand ich.
Okay. Hey, es ist auch nicht gar nichts gewesen. Also es gab schon Zeichenkurse. Also das hat ja mit der Animania dann angefangen. Mhm. Die haben ja angefangen, diese Auszüge aus den How-to-Draw-Büchern, die sie dann später ja auch vermarktet haben, schon mit reinzubringen und zu veröffentlichen, wie sie ja damals auch die ganzen Sachen, die wir leider heute nicht als Tankobon haben, so Bubblegum Crisis und vor allem AD Dogs und sowas, diese älteren Sachen. Und Robert Laps hatte ja auch schon den Hintergrund, er wollte ja schon immer Comics-Zeichner werden, hatte er gesagt, und er hatte sich mit einem Manga-Projekt auch, glaube ich, beworben gehabt, und dann hatte man ihm wohl erstmal ans Herz gelegt, doch lieber einen Comic zu machen, Und er hat sich dann aber doch mit seinen Redakteuren zusammen durchsetzen können, halt auf diese Manga-Schiene zu gehen, weil er halt seit klein auf Manga-Fan war sozusagen, wobei klein auf, bei ihm waren es ja auch erst ein paar Jahre.
Ja, der Manga insgesamt gab es ja noch gar nicht so lange zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Also es gab halt, ich glaube, ganz wenige How-to-Draw-Bücher, aber halt bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es die jetzt natürlich gibt. Und allerdings, ich glaube, das zeichnet ja schon die deutsche Manga-Zeichnerszene aus, dass da sehr viel Selbstdidaktik mit dabei ist. Also diese klassischen Zeichenkurse oder so spielen ja, glaube ich, eher eine relativ untergeordnete Rolle.
Ich weiß nicht, also ihr habt das ja vom Animax und davor war noch als Sailor Moon Fanclub, glaube ich, oder wie er damals hieß. Ja. Wie war das denn damals mit den Zeichnern und Zeichnerinnen, die es damals schon gab?
Also es gab hauptsächlich Fanarts. Und ganz vereinzelt Doujinshis. Also allerdings wurde das hauptsächlich online dann auch veröffentlicht. Also soweit ich weiß, also der früheste nicht über einen Verlag erschienene gedruckte Manga war, glaube ich, unser Ein Stück Wahnsinn, den wir von Viviane hatten. Das war allerdings dann auch erst Juli 2002, dass wir den veröffentlicht hatten. Also nachdem dann auch schon Carlsen mit Robert Lapps Scratching Master dann vorgeprescht ist.
Da kann ich dann intervenieren. Davor gab es noch einen.
Okay.
Den Zodiac. Welchen? Der Zodiac mit Doppel-K am Ende. Der ist, glaube ich, 2000 erschienen. Okay. Der ist total unbekannt. Ich habe den auch nur in einer 2002, 2003 habe ich den über einen Kumpel gekriegt. Das ist auch auf der auf dem Comic-Salon Erlangen wurde der dann an Freunde verteilt und sowas. Es gab schon vorher Sachen, aber man hat einfach nichts davon gewusst.
Okay, falls du da zufällig noch irgendwie einen Link dazu findest oder irgendwie ein Cover oder so, dann wäre das, glaube ich, ganz gut, wenn wir das auch noch mit verlinken würden in den Shownotes.
Also ein Link eher weniger, aber ich habe es halt zu Hause und ich denke, ich kann mal gucken, der Sören vom Manga Guide, hat das auch, da könnte man gucken, ob er das auch in seinem Guide aufgenommen hat.
Ja, okay. Ich meine, insofern die Aussage, dass Robert Lapps der Erste war, stimmt ja auch nicht hundertprozentig. Es gab ja noch Bloody Circus von Jürgen Seebeck zuvor, allerdings wurde der nie größer vermarktet und das war auch wirklich...
Ja, da muss man
nichts wirklich mit dieser Manga-Szene zu tun.
Also da muss man auch ein bisschen, das war eine etwas komische Sache, deswegen würde ich ihn noch gar nicht als so einen deutschen Manga einsehen. Also Jürgen Seebeck ist ja eigentlich Übersetzer für Carlsen, hat zum Beispiel die Akira-Sachen, also die ganzen frühen klassischen Manga-Sachen übersetzt mit seiner Frau. Und hatte aber damals, war auch schon Comiczeichner, hat für Schwermetall zum Beispiel so Sachen gezeichnet, so Farbcomics, ein bisschen an franco-belgischen Stil angelehnt, die sahen so wesentlich im Wesentlichen so aus wie das Bloody Magic damals. Und bei ihm war es wohl so, dass er durch seine Kontakte als Übersetzer eben zu Kodansha auch kam und diesen Bloody Circus eigentlich in Japan zuerst veröffentlicht hat. Mhm. Und weil eben er auch für Carlsen arbeitet, hat Carlsen dann den quasi nochmal in Deutsch veröffentlicht. Aber eigentlich ist es eine japanische Produktion gewesen. Und so wie ich den Manga oder deutschen Manga verstehe, ist es eben eine Eigenproduktion für den deutschen Markt. Und das ist in dem Fall einfach nicht richtig.
Ja, und auch rein stilistisch war es auch völlig anders als das, was man von einem Manga erwartet. Es war ja, glaube ich, sogar vollfarbig.
Ja, es war vollfarbig. Es war einzig eben in japanischer Lesrichtung, weil das für Kodansha gemacht wurde. Ja. Ansonsten war es eben sehr, sehr europäischer Comic eigentlich.
Ansonsten, also wir bei Animax haben halt dann auch Mitte 2001 erstmals unsere Doujinshi-Sektion eröffnet. Das war dann natürlich rein online. War dann auch eher so eine Notlösung, weil wir zuvor schon unsere Fanart-Galerie hatten und da halt dann einfach Leute, die Doujinshis zeichneten, angefangen haben, ihre Doujinshis da hochzuladen, was dann wieder die Fanartler ein bisschen vergrätzt haben, weil dann halt in der Fanart-Galerie plötzlich bloß noch einzelne Doujinshi-Seiten zu sehen waren. Dann war so die erste Bewegung, gewissermaßen könnten wir nicht Doujinshis einfach verbieten, weil wer einen Doujinshi zeichnet, der macht sich doch eh auch die Mühe, eine eigene Homepage zu machen. Und dann war das sozusagen meine Notlösung, dann, dass wir dann einen eigenen Bereich dafür machen. Und so ist es halt gewissermaßen Mitte 2001 zum ersten Mal ins Rollen gekommen, gewissermaßen. Aber gedruckt hatten wir halt auch erst 2002 was. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, so die ganz großen Namen, die kamen halt wirklich von den Verlagen. Also Carlsen halt, wie gesagt, mit Robert Lapps am Anfang. Dann kam ja auch recht bald die Christina Plaka.
Das muss auch schon 2002 gewesen sein,
Da war
sie auch 18,
glaube ich. Und was ja auch eine relativ große Rolle dann immer gespielt hat, war dieser Zeichenwettbewerb von der Leipziger Buchmesse, der, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, auch 2002 zum ersten Mal veranstaltet wurde.
Ja, also da kam dann im März 2002 raus, also der lief dann von 2001 an. Manga-Talente gab es ja bis 2011, gab es den noch gedruckt, 2012 gab es noch einen, der dann nicht mehr gedruckt wurde, weil die Gewinnerbeiträge wurden auch immer abgedruckt. Wer die mal so auftreibt, der findet da so die ersten Veröffentlichungen von ganz, ganz vielen Leuten, die jetzt so dick dastehen.
Ja, ja, das war, glaube ich, so ist man damals wirklich Zeichner geworden, dass man bei einem Zeichenwettbewerb mitgemacht hat, dann den ersten Platz gewonnen hat. Und das war ja immer so, fast immer ein Freiflugticket zu irgendeinem Verlagsvertrag.
Ja, also die Verlage haben so Anfang der 2000er Jahre eben sehr, sehr stark darauf gesetzt, eigene Zeichner und Zeichnerinnen aufzubauen, weil eben die ersten Sachen jetzt unabhängig von der Qualität trotzdem sehr erfolgreich liefen, wie eben Robert Labs, Christina Plaka und dann später natürlich Judith Park. Damit ging es dann erst so richtig los mit wirklich beeindruckenden Auflagen. Und da wollte man eben möglichst schnell nachlegen. Also Egmont hat dann auch relativ schnell nachgezogen, glaube ich schon 2002 mit Naglayas Herz, wenn ich mich recht erinnere, ja, 2002 oder 2003.
Stimmt, den hatte ich ganz vergessen, der war ja,
ja.
Auch, ja.
Ja.
Also er fällt in eine ähnliche Kategorie wie Dragic Master. Also
nee, nee, also Dragic Master ist wesentlich besser.
Okay.
Wesentlich besser.
Okay. Ja, bei Egmont war es dann ja auch der Manga-Talente, den hat sich ja ziemlich schnell Carlsen angeeignet.
Ja, das war, glaube ich, sogar von Anfang an mit von Carlsen veranstaltet.
Ja, also ich glaube, es war vorher nur ein Sponsor und hat dann die ganze Organisation dann mit übernommen. Und Egmont hat dann auch mit eingegriffen. Die haben dann auch versucht, über diese Schiene einen Fuß reinzukriegen. Und da hatten wir ja dann auf den Kunichi-Doujinshi-Wettbewerb bald
schon. Da muss ich allerdings jetzt eingreifen. Der ist von uns ausgegangen. Der
ja, und Egmont hat sich aber am Anfang
eingekriegt. Ja, ja, genau. Das ist so gekommen, dass wir halt zur zweiten Konichi, also 2003, hatten wir einen Sponsoren, Mitveranstalter gesucht. Und da hatten wir halt EMA gefunden. Und dann, als das schon vereinbart war, hatte ich halt dann die Idee, hey, wir könnten ja auch einen Doujinshi-Wettbewerb machen. Fanart-Wettbewerbe machen wir auf der Animex-Seite sowieso immer. Und dann ist das halt so gekommen. Und dann hatten wir das halt dann organisiert. Also die erste Jury-Sitzung fand dann auch bei mir in der Küche statt. Allerdings dann die tatsächliche Ausarbeitung, also Layout oder so, das war, glaube ich, schon bei dem ersten Manga-Wettbewerb, den wir gemacht hatten, war dann auch schon der Wolfe.
Ja, ich denke auch.
Ja, das sieht man ja an den Shinkan-Specials, die am Anfang noch rauskamen. Es waren ja bis 2008, also 2007, 2008 der Band war zusammengefasst. Das war, glaube ich, so der letzte. Das war dann aber auch schon nicht mehr mit der Konichi zusammen.
Die haben sich irgendwann getrennt, genau, ja.
Ja, die haben sich dann aufgetrennt und dann kamen ja auch langsam die Manga-Mixe auf, die ja dann auch Gewinnerbeiträge von dem Doujinshi-Wettbewerb in sich.
Ja, das ist ja dann schon die zweite Ebene. Weil das fand ich halt ganz interessant, dass doch gerade so Ende 2001, Anfang 2002 einfach extrem viel auf einmal passiert ist. Da sind die Verlage eingestiegen und dann auch so die ersten Projekte so aus der Fanszene. Der nächste Schwung war dann das, was du jetzt meintest. Das war dann so um 2006 herum. Da sind ja dann vor allem auch diese ganzen kleinen Verlage entstanden zum ersten Mal. Also zum einen natürlich, ja, da ist dann der Manga-Mix von unserer Seite aus entstanden. Allerdings, das finde ich jetzt fast noch wichtiger irgendwo, dass zum Beispiel der Schwarze Turm ist 2006 überhaupt erst so richtig an den Start gegangen.
Also mit Manga, also den
Schwarzen Turm. Mit Manga, genau, ja. Also angekündigt haben sie halt 2005, dass es kommt. Allerdings, genau, der erste Band ist dann 2006 auch erschienen. Genauso die Fire Angels haben sich, soweit ich weiß, also die gab es auch schon ein bisschen länger, haben aber, glaube ich, den ersten Manga tatsächlich auch erst 2006 herausgebracht. Und
ja, davor war noch Cursed Side und The Wild Side, die sind, glaube ich, sogar noch ein Tick früher als Fire Angels.
Mag sein, also bei Wild Side hatte ich geschaut, die sind auch 2006 erschienen, bei Cursed Publishings damals noch, weiß ich es nicht, das hatte ich nicht rausgefunden.
Cursed Side, die haben mit Romanen angefangen und haben dann eine Anthologie rausgebracht, die dann aber schon lizenztechnisch schon wieder bei Cursed also Cursed Publishings war es ja vorher, zu Cursed Side übergegangen ist. Die hatten Manga-Projekte früher, aber ich glaube, die Veröffentlichung war auch erst 2006, 2007.
Also kurze Erklärung, Cursed Side von heute ist halt aus diesen zwei Verlagen entstanden, zu Cursed Publishings und The Wild Side. Und die hatten sich dann irgendwie zusammengeschlossen zu Cursed Side.
Klingt logisch.
Ja, davor gab es eben noch, also Tokyopop hat ja auch nochmal einen neuen Schwung gebracht. ab 2004 gibt es Tokyopop in Deutschland. Ich glaube 2005 haben die dann auch mit Eigenproduktion angefangen und das haben die eben gemacht, weil es in den USA auch sehr stark lief damals mit Tokyopop, weil die sehr, sehr viele Eigenproduktionen gemacht hatten, was relativ gut lief. Andererseits dann eben noch der Joachim Kaps, der hat ja eben bei Carlsen erst diese ganzen deutschen Eigenproduktionen angeschoben mit Robert Labs, mit Christina Placker und ist dann eben der Geschäftsführer von Tokyopop geworden, von Tokyopop Deutschland und hat dann auch einige Leute mitgenommen, wie die Christina Placker eben, die was mal Prussian Blue war bei Carlsen, ist er dann als Ion Bass weitergeführt worden bei Tokyopop und den Robert Labs hat er dann auch nochmal ausprobiert mit dem Domicile.
Ja, das war dann später, als es dann plötzlich richtig gut wurde, überraschenderweise. Der hatte ja dann irgendwie sich erst einmal aus der Szene komplett verabschiedet und ist dann irgendwie doch wiedergekommen.
Ja, er hat ja immer die Sachen so abgebrochen. Also dann gab es den Crewman 3 noch in der Banzai, die es ja auch noch gab. Die war ja auch so ein, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, diese Magazine, die es so gab, auch so ab den frühen 2000er Jahren, auch wieder bei Carlsen eben die Banzai für die Jungs und die Daisuke für die Mädchen. Da gab es eben auch immer so Kurzgeschichten, wo Nachwuchszeichner sich so ein bisschen ausprobieren konnten. Und so diese, also man muss sagen, damals gab es eben noch so viele Ausprobierformate. Eben einmal das, dann die Manga-Talente, was wir schon angesprochen hatten.
EMA hatte ja auch noch die Manga Power.
Genau, und Manga Twister hieß es ja dann auch mal irgendwann zwischendurch. Ja. Und dann gab es bei Carlsen noch diese Chibi-Bände, so ab 2006, 2007 rum war das, glaube ich, auch.
2007, 2008, so rum.
Ja, aber das war eben auch so ein Nachwuchsding, wo sie neue Leute gesucht haben, die dann so ein 50, 60 Seiten-Ding mal gemacht haben. Und wenn das dann gut lief, dann haben die Verträge bekommen. Ja.
Also diese Anthologien, die finde ich, das ist schon sehr schade, dass es die jetzt praktisch gar nicht mehr gibt. Also ich glaube, die Daisuke hat sich ja noch am längsten gehalten. Ja,
die hat erst vor kurzem aufgegeben.
Ja, ich hatte es mir, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben.
Letztes Jahr Sommer.
Das ist irgendwie so ein Format, was hier nicht so wirklich
läuft. Stimmt, das war 2012. Und das ist, glaube ich, schon echt schade, weil es ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um halt neue Sachen auch einfach mal auszuprobieren, ohne jetzt gleich einen Zeichner gleich mal für 200 Seiten irgendwie zeichnen zu lassen. Und es ist halt irgendwo, wenn du irgendwie im Buchladen stehst und du siehst irgendwie einen Manga von irgendeinem Zeichner, den du noch nicht kennst, dann bist du halt wahrscheinlich doch mal etwas vorsichtig, das dann zu kaufen. Während wenn du jetzt eh schon, was weiß ich, die neue Banzai kaufst, weil da halt gerade, was ist da, die große Serie X läuft, da sind ja ein paar richtig großen Serien drin gelaufen und da ist halt dann noch ein Kapitel weiter dabei, dann liest man den halt einfach mal so eben und lernt dann eher mal eben neue Sachen kennen.
Vor allem war es eben wichtig, um neue Leute auszuprobieren und neue Talente zu finden. Also die Talentschmiede ist jetzt ganz von den Großverlagen weg in den Doujinshi- und Kleinverlagsbereich rübergewandert, der gerade jetzt sehr, sehr aktiv geworden ist auch. Und es gibt quasi im Moment, glaube ich, keine aktiven Nachwuchsprojekte mehr bei großen Verlagen. Die nehmen sich eben die Leute, wenn die sehen, die machen gute Arbeit in eigenen Projekten und Kleinverlagsprojekten und kommen dann mit Bewerbungen an, haben sich sozusagen schon ein bisschen an das Zeichnen und auch an das serielle Zeichnen, schnelle Zeichnen, viele Zeichnen gewöhnt und sich ein bisschen Qualität angeeignet, dann werden die halt von den Großverlagen aufgenommen. Mhm. Also da ist jetzt auch gar nicht, glaube ich, mehr so die Notwendigkeit bei denen da, das selbst zu machen.
Ja, weil es halt inzwischen auch diesen Mittelbau gibt. Das ist halt, glaube ich, das hätte damals ja auch gar nicht funktioniert, einfach weil es die gut organisierte, auch halbwegs professionell arbeitenden Zeichner noch so gar nicht gab.
Genau.
Und das ist jetzt vielleicht auch noch so ein Grund, warum jetzt die deutschen Zeichner für die Verlage auch so interessant sind, ist, ich glaube, das war auch immer so ein bisschen der Grund dahinter, dass man die halt sehr leicht zu irgendwelchen Signierstunden rumschicken konnte. Also zum Beispiel Robert Labs hat ja schon seine ersten Signierstunden gegeben, da hat er den ersten Band noch nicht einmal veröffentlicht. Also das war schon irgendwo immer wichtig, dass man dann die Leute irgendwie in die Buchläden schicken hat können und da, ich weiß nicht, ich bin ja nicht so der Unterschriftensammler, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, aber es scheint wohl sehr viel auszumachen. Also einen Japaner herzukarren ist halt doch immer sehr viel aufwendiger.
Ja, genau. Also man ist schon, die Verlage halten sich die Zeichner quasi schon so ein bisschen auch als so ein Aushängeschild für Signierstunden und so weiter. Wurde uns damals auch quasi so gefragt, als wir uns beworben haben bei Egmont, wärt ihr denn noch bereit, so Signierstunden zu machen, noch Messen zu fahren? Da haben wir gesagt, ja, klar. Und dann hat man gleich so einen kleinen Pluspunkt noch. Also es gab ja eine Zeit lang auch bei den Verlagen, es hat ihnen auch so ein bisschen das Genick gebrochen früher, dass sie so Zeichner und Zeichnerinnen verpflichtet haben, die dann so gar nicht aus dem Haus wollten und sich so ganz, ganz eingekapselt haben, die man irgendwie nie zu Gesicht bekommen hat. Und ich glaube, gerade so bei den heimischen Zeichnern ist schon so der Fansupport und so eine aktive Fanszene dahinter schon relativ wichtig, auch für die Verlage. Einmal, um das ein bisschen sichtbarer zu machen, andererseits auch, um da so ein bisschen Hype drum zu generieren, weil viele Mittel und Wege haben die Verlage eben auch nicht da, die Sachen von den Zeichnern zu bewerben, wenn die das nicht auch noch selbst mitmachen wollen.
Also bei den Mangas hat man es ja doch sehr häufig, dass wenn es dann nach Deutschland kommt, dass es dann irgendwie 100 Fans oder 1000 Fans gibt, die sagen, ja, endlich, da freue ich mich schon die ganze Zeit so drauf. Und sagen wir mal, Vorbegeisterung hat man natürlich bei deutschen Eigenproduktionen noch nicht. Die müssen sich...
Na, schon ein bisschen schon. Also man hört das immer wieder, dass sich dann Fans freuen, wenn endlich mal ihre Zeichner, die sie so gerne haben, mal so in der Stadt sind, wo sie auch hinfahren können. Das hören wir relativ oft. Also es gibt, die Fanszene ist schon sehr unterstützend bei vielen, vielen deutschen Zeichnern und sehr aktiv auch.
Ich denke auch, dass auf Conventions oder wo auch immer die Leute dann halt signieren, ja, dass das auch einfach dieselbe Gruppe von Fans ist, die sich Unterschriften holt. Also ob die jetzt zu Deutschen geht oder zu Japanischen, ich glaube halt, dass das nicht jeder sammelt einfach. Ja. Und dass aber auch bei den Japanischen nicht unbedingt immer die Mega-Resonanz ist, ja, außer von den Fans halt tatsächlich. Ja.
Da hatten wir vorhin gerade am Stand, am Animex-Stand in der Messehalle 3.0, ein schönes Beispiel, da kam ein Mädchen, das noch nicht so in Manga involviert war, aber wohl im Internet den David Filecki, den Yo, gefunden hat, sich wohl mal mit dem unterhalten hat, mit dem gechattet hat. Und sie fand halt die Sachen sehr, sehr toll und hatte halt gehört, er hätte auch im Manga-Mix veröffentlicht. Und dann kam sie bei uns an den Stand und hat gesagt, ich kaufe jetzt mal alles, wo der David Filecki drin ist. Sagen Sie mir, wo der drin ist und das kaufe ich alles. Und dann hat
ein
sie
Glück,
halt auch.
Dass in jedem einzelnen Band ein Mikro-Dojinji dabei ist, oder wie?
Ja, also wir haben schon sehr viel verkaufen können. Das ist das Praktische an David Filecki. Aber sie hat dann auch gesehen, dass da andere Leute drin sind und hat dann auch gefragt, ob die auch veröffentlicht sind. Halt auch Zeichner von Tokyopop zum Beispiel, haben wir gesagt, ja, die haben halt einen anderen Verlegen und bei anderen war es halt so, dass das nur Dojinji-Zeichner waren. Da musste man sich halt im Internet gucken und sie meinte, ja, sie ist ja sowieso im Internet so aktiv, dann schaut sie mal. Sie wusste ja gar nicht, dass das so groß ist hier in Deutschland. Sie dachte, dass das halt nur diese kleineren Dinger sind, so ab und zu mal vom Verlag. Und das, was sie da gelesen hat, da sind manchmal so Sachen bei gewesen, da wusste sie nicht, wer dafür überhaupt Geld bekommen hat, dass das veröffentlicht wird. Naja.
Und die Melanie Schober hat ja vorhin auch signiert und da kam dann auch einer als ein Cosplayer von ihrem Personal Paradise vorbei.
Ja, okay.
Also die haben schon Fans und die sind auch, viele deutsche Zeichner haben schon Fans und die dann auch immer denen so auf den Cons hinterherreisen, immer wieder Tag sagen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr treue, sehr, sehr liebe Menschen.
Sehr treue Fans, muss ich da sagen. Neben uns am Stand ist die Fahr-Syndram von Butter and Cream, die ja auch sehr früh mit angefangen hat und die ja auch für ihre Werke Preise bekommen hat, auch jetzt nicht nur im Manga-Bereich, sondern auch über die Nachricht, die sie damit vermittelt. Es sind halt Mangas zum Thema Pädophilie und sie hat halt so einen Prävention-Award dafür bekommen oder so etwas. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und sie hat halt auch eine sehr starke Fangemeinde und das bekommt man auch relativ gut mit. Ich hatte es jetzt bloß gestern mitgekriegt. Ich bin ja von morgens bis abends am Stand. Und da war eine Dame, die hat sich sehr für sie interessiert und sie hat auch laut Werbung gemacht. Sie gehörte gar nicht zum Stand. Aber sie stand von morgens bis abends da und hat sich mit ihrem Idol, mit Fahr unterhalten können, hat Fotos gemacht und hat halt lautstark immer Werbung für diese Bände gemacht, die sie ja so toll findet. Also es ist nicht so, dass es keine Fans gibt, wie manchmal im Internet so den Leuten unterstellt
wird. Das ist ja mal richtige Follower-Power, nicht so wie bloß das, was es so auf Twitter gibt. Also.
Ja, aber ich denke, da gibt es genug Leute eben.
Das nur reicht genügend, dass man sich wirklich davon leben kann, doch eigentlich eher nicht, oder?
Zum Leben? Nee, im Moment nicht so. Also außer man wohnt noch bei den Eltern, dann geht's ein bisschen wohl. Aber die Verlage, also die Großverlage sind eben auch ein bisschen vorsichtiger geworden nach dem ersten Hype, den wir so hatten, eben von 2003 mit Judith Park, 2004 bis so 2008 ungefähr, wo dann so Sachen wie Annika Hage mit Gothic Sports und so weiter noch dabei waren. Und danach ist es so ein bisschen weggesagt, eben einmal, weil die Qualität nicht unbedingt immer so gut war von den Veröffentlichungen. Das hatte verschiedene Faktoren. Eben einmal, dass es neue Leute waren, junge Leute waren, meistens Teenager, die angefangen haben, keine Verlagserfahrung, keine Publikationserfahrung. Die Redaktionen waren auch oft überfordert, weil die Redakteure in den Großverlagen ja hauptsächlich die Lizenztitel betreuen und dann quasi noch nebenbei so ein bisschen die deutschen Zeichner auch machen und da einfach so zeitlich und auch von der Ausbildung her gar nicht unbedingt die Kapazitäten haben, um die Leute richtig aufzubauen, wie man das machen müsste, damit die dann gut arbeiten können. Und dann waren bei den meisten immer so nach dem Debütwerk Schluss, aber so ein Debütwerk ist eben noch nicht das, was aus den Zeichnern mal später hätte werden können.
Wobei man dann auch sagen muss, es sind potenziell auch mehr Leute bei Verlagen gewesen, wie man das von außen sieht. Also manche Debütwerke haben es einfach nicht rausgeschafft, weil die Zeichner halt so jung sind und weil sie sich einfach übernehmen. Viele schreiben Kurzgeschichten über 40 bis 50 Seiten, kriegen die dann vielleicht in 2 Monaten runtergeschrieben und denken sich dann, dass ein 200-Seiten-Manga in einem Jahr halt fertig sein kann. Und dann werden sie verschoben und verschoben, weil sie es nicht fertig bekommen und zwischendurch noch Schule und Studium und Arbeit dazwischen kommen und sie es dann den Druck spüren, der eigentlich hinterm Comiczeichnen steckt, den ja auch die normalen Comiczeichner haben. Es ist ja nicht nur im Manga-Bereich so, auch normale Comiczeichner im traditionellen Sinn, möchte ich jetzt mal sagen. Die haben ja auch genau den gleichen Druck, aber die haben sich da auch anders drauf eingelassen wahrscheinlich und die sind meistens auch nicht so jung. Und dann sieht man halt manchmal schön auf Amazon oder sowas einen angekündigten Manga, der in einem Amazon-Newsletter ist oder sowas oder auch im Carlsen oder Tokyo Pop Newsletter und der kommt dann nie raus.
Oder die Hentai-Mix-Werbeanzeige vom Animex, aber okay.
der kommt ja noch.
Der wird ja verschoben, okay. Aber der kommt ja. Aber es gibt da...
jedes Mal, der kommt ja. Das ist so Wolfesprache. Du hängst zu viel mit dem zusammen.
Noch spritziger als die Nummer 1, sollte ich sagen. Wurde mir auch fällig.
Ja. Die Sache ist auch, dass es zu diesen Ankündigungen kommt, die da nicht rauskommt, liegt eben, weil die Großverlage in diesen traditionellen Vertriebsschemen eben sehr, sehr weit im Voraus planen müssen. Also bei unserem Demon Lord Kabi habe ich es eben auch mitbekommen, da musste sozusagen, der kommt jetzt im März raus, März 2014, das ist das Ende vom Herbst-Winter-Programm. So, das Herbst-Winter-Programm wird angekündigt für die Händler im Mai, damit die vorbestellen können. Das heißt, wir mussten im Mai schon gedruckt haben, eine Händlervorschau und Probeseiten, die für die in diese Händlervorschau reinkamen. Das heißt, ein knappes Jahr, bevor das Ding rauskommt. Und da weiß man, in einem Jahr kann noch so viel passieren. Ja. Also unserer wird natürlich fertig werden und ihr werdet den dann alle kaufen können. Aber bei anderen klappt es eben nicht. Aber das liegt eben daran, dass die so weit im Voraus planen müssen, so weit im Voraus diese Ankündigung machen müssen und dann haben die Kleinverlage einfach ein bisschen mehr Spektrum, weil die sagen können, okay, wir kündigen es an, wenn es fertig ist und wir haben halt nicht diese halbjährlichen Vertriebsrhythmen, die eingehalten werden müssen und da ist einfach ein bisschen mehr Spielraum drin, das zu machen.
Wie geht man da eigentlich, also auf wie viele Bände legt man dann sowas an, weil das stelle ich mir ja auch immer einigermaßen kitzlig vor, also man weiß ja noch nicht, wie die Verkaufszahlen sind, also irgendwie man plant es ja nicht von vornherein wahrscheinlich auf bloß einen Band, allerdings irgendwie in der Mitte abbrechen ist ja dann auch wieder irgendwie blöd.
Also im Moment ist es, glaube ich, bei den meisten Großverlagen so, wenn die jetzt neue Leute nehmen, mit denen sie noch nicht gearbeitet haben, dann erstmal ein Einzelband, vielleicht im Ausnahmefall mal 2 Bände, aber keine längeren Serien. Und wenn das dann klappt und gut läuft, dann kann man auch mal ein längeres Projekt in Angriff nehmen. Also wir machen den Cameo jetzt erstmal als Einzelband, wir machen vielleicht, werden wir dann sehen, wie es sich verkauft, noch einen 2. Band. Und aber ob wir mal was Längeres machen, hängt eben davon ab, wie gut es läuft.
Nee, weil das ist natürlich so ein Punkt, der mir bei diesen Online-Doujinshi bei uns immer häufig auffällt, dass die, also gefühlt nach 10 Seiten denkt man sich, der ist jetzt auf mindestens 20 Bände ausgelegt. Also dass so viele Handlungsbögen aufgemacht werden.
Das ist auch leider Gottes eine übliche Denkweise. Also bei den Verlagen, da hört man auch schon, wenn man sich bewirbt und sowas, von wegen, macht erstmal Manga 200 Seiten und dann ist Schluss. Ein Band erstmal, wenn Potenzial gesehen wird, dann kann man auch von Anfang an sagen, okay, 2 Bände ist auch noch okay, kommt halt darauf an, wie man denkt, dass es sich verkaufen lässt. Aber große Sachen gehen von vornherein schon mal gar nicht, weil man einfach nicht die Gewissheit hat, der Markt ist noch so jung. Mhm. Es sind knapp über 10 Jahre. Das ist nicht genug, um weise Voraussichten sozusagen zu stellen. Und ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne ein paar Zeichner, die ich natürlich nicht nenne, die zu Verlagen gegangen sind Anfang ihrer Karriere, die eigentlich ziemlich gut waren, wo auch die Verlage gesagt haben, ja, damit können wir arbeiten, wir würden dir gerne was anbieten, wenn du uns ein neues Storyboard gibst für etwas, was noch nicht veröffentlicht worden ist. Und dann kamen die an und sagen, ja, dieser Manga, der ist auf 32 Bände ausgelegt, aber ich könnte ihn auch in 18 abschließen.
Also abgesehen davon, dass es für die Verlage keine gute Idee ist, ist es auch für die Zeichner selbst keine gute Idee, mit so langen Projekten anzufangen. Also das haben wir auch gemerkt bei Grimoire von der Marika Herzog, wo wir vorhin schon drüber geredet hatten. Da war es eben so, sie hat das angefangen als so ein Webprojekt auch, 2006, 2007 rum und den ersten Band dann gemacht 2009, als dann Comic Culture gerade frisch gegründet war. Und der ist eben zeichnerisch für die Zeit und für ein Debütwerk schon nicht schlecht, aber ist eben weit unter dem, was sie heutzutage macht. Also wenn man sich Grimoire Band 1 und Grimoire Band 4 mal nebeneinander guckt, ja, dann denkt man, da liegen Welten dazwischen.
Ja, überhaupt zwischen Band 1 und Band 2 schon.
Ja, also zwischen 1 und Band 2 liegen auch schon 2 Jahre und dann hat sie es dann im Jahresrückblick fertig gemacht. Ja. Und die Sache ist, Band 1 wird immer die Serie verkaufen. Also er macht es im Moment noch ganz gut, das ist auch schön, aber die Serie wird immer am ersten Band gemessen. Und wenn der erste Band halt eine Qualität hat, für die Zeichner 5 Jahre später nicht mehr stehen, werden die immer noch an dem ersten Band gemessen. Und von daher sollte man längere Projekte sowieso erst in Angriff nehmen, wenn man sich so weit zeichnerisch, stilistisch gefertigt hat, dass man eben weiß, okay, das Ding ist jetzt das, womit ich die nächsten 10 Jahre oder die nächsten 5 Jahre auch noch leben kann, wenn ich diese Serie weitermache. Das ist auch ein Grund, warum dann einige Zeichner sozusagen ihre Serien immer wieder neu anfangen und dann, die meinen, die müssen irgendwie 30 Bände Serie machen und dann fangen sie den ersten Band jetzt zum dritten oder vierten Mal an. Und deswegen lieber erstmal kleine Projekte machen, damit man sich auch ein bisschen im Arbeitsrhythmus festigt, damit man sich stilistisch festigt und seine Skills aneignet. Und das Traumprojekt, das es unbedingt dann mal sein soll, dann wirklich erst machen, wenn die Zeit dafür reif ist.
Andererseits die japanische Szene, die lebt ja schon auch sehr stark davon, dass es viele richtig lange Serien gibt. Also dass du quasi irgendwann mit manchen Charakteren einfach groß wirst. Ja. Also so einen Son Goku oder einen Naruto oder was. Eigentlich alle, die kannst du ja 10 Jahre irgendwie mitverfolgen.
Ja, und da
das
haben,
macht natürlich schon was aus. Ja.
Da haben wir dann das Problem der verschiedenen Herausgabeformen, diese Unterschiede zwischen Deutschland und Japan. Wir haben ja vorhin schon über Magazine gesprochen, die gibt es jetzt in Deutschland momentan gar nicht mehr. Es gibt halt noch einzelne Anthologien, die jährlich oder wenn es gut kommt, auch halbjährlich veröffentlicht werden können. Viele davon sind nicht einmal abgesichert. Da heißt es, wir versuchen zur nächsten LBM oder FBM etwas Neues rauszubringen, aber wir können es nicht versprechen. Da kommen halt sehr selten so, ja, wir bringen definitiv jedes Jahr etwas raus. Und in Japan ist es halt so, da der Markt auch schon so groß ist, gibt es sehr viele Magazine, die nicht nur monatlich erscheinen. Es ist ja die großen Sachen Shonen Jump, das Ribbon Magazine, Hanato Yume, die erscheinen wöchentlich. Jeden Montag stehen da riesige Haufen von Zeitschriften vor den Buchläden, wo man sich was runternehmen kann.
Ja, da zeichnet der einzelne Zeichner aber auch nicht mehr alleine.
Ja. Und also man braucht dann schon Leute, die einem helfen, aber das macht diese Charaktere auch das, was sie ausmacht. Also das verfestigt den Leuten im Kopf, wenn sie wöchentlich eine neue Episode haben, wenn sie eine Regelmäßigkeit haben und nicht wirklich Monate dazwischen liegen. Also wenn man so einen Manga-Band mit 200 Seiten hat, dann, wenn man schnell ist, dann ist der nach spätestens einem Tag durch. Und wenn man dann im Bestfall 30 Tage auf den nächsten Band oder im schlimmsten Fall, was wir auch bei japanischen Zeichnern schon hatten, 2 Jahre auf den nächsten Band warten muss, dann muss man den ersten nochmal nachlesen, dass das drin ist. Das bleibt einfach nicht im Kopf. Und Dragon Ball zum Beispiel war eine wöchentliche Serie, die wurde wöchentlich gelesen. Da gab es auch dann ziemlich bald ein Anime zu, dass man das im Fernsehen gesehen hat. Das wurde auch anders vermarktet in Japan und das können wir hier in Deutschland einfach so nicht machen, weil wir halt diesen Markt für diese Magazine und vor allem für diese Neuerscheinungen nicht haben.
Ja. Man muss ja auch bedenken dabei, die Endlosserien in Japan sind erstens in seltensten Fällen Debütserien, also die haben Zeichner meistens irgendwie Kurzgeschichten und kleinere Projekte gemacht. Stimmt nicht, sagt Nabi, sag mal.
Ja, ich muss da gerade intervenieren, das stimmt gar nicht. Die Debütsachen in Japan sind meistens eine einzelne Geschichte, eine Geschichte, die einen Award gewonnen hat oder speziell eingereicht worden sind. Und da kann ich gleich mal ein ganz, ganz berühmtes Beispiel nennen. Naruto ist eine Debütserie. Naruto hatte keinen anderen Vorläufer. Naruto war bereits das Projekt, was dem Verlag vorgelegt worden ist. Das war vorher noch eine andere Geschichte, da ging es nicht um Ninja. Die wurde dann im Laufe von 6 Monaten zu einer Ninja-Geschichte umgeschrieben. Das Kapitel 0, das, was den Akamaru Award gewonnen hat, das war eine Geschichte über diesen Fuchsdämon, der keine Freunde hatte, der damals schon Naruto hieß und 12 Jahre alt war und blond war und diese Kringelchen hatte und sowas.
Sailor Moon und Men.
Ja, und das wurde in eine Ninja-Geschichte zur Marktauglichkeit umgeschrieben und wurde dann veröffentlicht. Es gibt zwar Nebenprojekte von dem Zeichner, aber Naruto ist das Debütwerk.
Ja, okay, das ist so eine Spitze.
Ziemlich dreist, ja, aber klar, es wird halt für den Markt dann zurecht.
Ja, also irgendwie so künstlerische Freiheit oder so ist halt in Japan irgendwie nicht so wirklich, oder? Also da sprechen die Redakteure ja schon sehr stark mit rein. Das ist ja, ich weiß nicht, wie läuft das bei euch jetzt ab mit Kamui?
Ich wollte mal kurz darauf zurückzukommen, zu den Endlosserien. Also auch selbst wenn das mal Debütserien sind, in Japan sind die ja nicht als Endlosserien geplant. Das heißt, sie werden Endlosserien, wenn sie sich endlos lang gut verkaufen. Das heißt, keine Serie startet in Japan angelegt auf 32 Bände, wie das einige deutsche Zeichner hier so denken. Außer die Zeichner sind halt wirklich so etabliert, dass sie sich das leisten können. Aber ich weiß gar nicht, ob es da Fälle gibt. Weißt du da noch mehr drüber?
Nee, nicht wirklich. Also es gibt schon deutsche Zeichner, die sich sagen, wenn sie eine längere Serie starten, dass sie realistisch genug sind, dass sie sagen, das wird ein Webcomic und ich hoffe, dass mir die Lizenz dafür für ein Druckexemplar abgekauft wird. Da gibt es halt schon was, weil Ten, das war zwar schon als Manga geplant, aber so wie ich das gehört habe, war Ten eigentlich komplett als Webcomic geplant gewesen und dann wurde das halt übernommen. Und in den japanischen Sachen ist es halt so, man zeichnet für dieses Wochen, für dieses 2 Wochen, für dieses Monatsmagazin und dann entscheiden die Verkaufszahlen von diesem Magazin, aber nicht nur die Verkaufszahlen, sondern da ist es halt auch so, dass man bis heute diese kleinen Postkärtchen in dem Magazin hat und es entscheidet, wie die Wahlen darauf sind. Man kann seine Erstwahl, seine Zweitwahl, also seine Erststimme, seine Zweitstimme und seine Drittstimme abgeben. Die erste Stimme für 3 Punkte, die zweite 2, die dritte 1. Und wer die meisten Punkte hat, der kommt dann in der darauffolgenden Woche am Anfang des Magazins auch. Also die Plätze innerhalb des Magazins werden der Beliebtheit nach beschrieben. Und es gibt halt auch, je nachdem, wie das Magazin veröffentlicht wird, gibt es dann monatlich oder zweimonatlich Redaktionssitzungen. Und die Sachen, die am schlechtesten laufen, die eine gewisse Prozentzahl von Stimmen unterschreiten, die werden dann, darüber wird dann abgestimmt, ob die abgebrochen werden. Und wenn die abgebrochen werden, das wird extra so 6 bis 7 Ausgaben vorher gemacht. Den Zeichnern wird dann gesagt, tut mir leid, ihr wurdet abgesägt sozusagen. Die nächsten Kapitel müssen auf ein potenzielles Ende hinauslaufen. Deswegen sind japanische Geschichten meist, leider nicht immer, auch mit einem Zwischenende sozusagen abgeschlossen. Ein prominenteres Beispiel ist dabei Shaman King. Das hat in Deutschland mit 32 Bänden ist das abgeschlossen, ist in Japan auch mit 32 Bänden abgeschlossen, hört aber mitten im Endkampf auf. Das wurde aber so angelegt, dass die Charaktere auf der letzten Seite in ihr Schicksal hineingehen und dass dem Zuschauer, dem Leser gesagt wird, ihr dürft euch jetzt denken, wie das geendet ist. Die Charaktere sind ja sowieso schon in der Unterwelt. Vielleicht sterben sie, vielleicht auch nicht. Und
also eine Hommage an die Fanfiction-Szene und
ja, sozusagen. Dann nur, dass der Zeichner dann auf Eigenregie die letzten Kapitel dann nochmal selber rausgebracht hat, damit die Leute das dann doch noch zu Ende lesen können.
Okay.
Das haben wir in Deutschland eben nicht so. Da macht ein Verlag eben einen Vertrag über eine bestimmte Anzahl von Bänden mit den Zeichnern und dann muss das eben in der Anzahl von Bänden zu Ende gehen. Und vielleicht gibt's noch ein Spin-off. Also bei Personal Paradise hat man das ja auch so gehalten, dass es immer Einzelbände waren, zumindest die ersten 3. Und man nach jedem Band sich entschieden hat, geht's jetzt weiter, geht's nicht weiter. Und dann gab's eben nochmal den Doppelband, den Killer Kid als Abschluss. Und derzeit macht die Melanie Schober eben so ein 4-Band-Projekt mit Sky Party. Aber das ist eben alles vorher festgelegt. Sky Party werden eben 4 Bände von Anfang an und es werden jetzt 4 Bände und fertig.
Ja, okay. Ja, dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Jetzt momentan hatten wir ja gesagt, können Zeichner noch nicht so richtig davon leben. Führt da überhaupt irgendwie ein Weg hin, dass wir so eine richtige Professionalisierung kriegen?
Es gibt ja mittlerweile neue neue Möglichkeiten zu publizieren, die es vor ein paar Jahren noch nicht so gab. Also einmal ist Eigendruck und Doujinshi in den letzten Jahren extrem hochgekommen. Also gerade dieses Jahr gab es, lass mich lügen, 50, 60 Neuerscheinungen schon an selbstverlegten Sachen, an Doujinshis, kleineren Anthologien, Heften. Und einige davon verkaufen sich eben schon 300, 400, 500 Mal durchaus.
Ja, aber das ist doch noch nichts, wo du irgendwie ein Gehalt rausschlägst.
Naja, es kommt drauf an. Also ich meine, wenn du das wirklich alles selbst machst und deine Einnahmen mit niemandem teilen musst, dann hast du am Ende eine sehr viel höhere Summe pro Band, als wenn du das über einen Verlag machst. Das heißt, du brauchst vielleicht nur ein Fünftel von den Bänden verkaufen, die ein Verlagsmanga verkaufen muss, um für den Zeichner dieselbe Summe am Ende rauszuschlagen.
Okay. Das klappt. Ja, aber du musst ja immer den Vertrieb bezahlen. Also so ein Buchhandel möchte ja auch Geld von dir und wahrscheinlich...
Ja, wenn du den Vertrieb eben selber machst, musst du den Vertrieb nicht bezahlen.
Ja, okay, klar. Das macht natürlich viel aus. Also ich denke, so üblich, ich weiß jetzt, Amazon sind immer so um die 50%, was die verlangen, oder?
Ja, also das ist so ein allgemeiner Buchhandel. Also wenn so ein Verlag kriegt, ungefähr die Hälfte überhaupt kommt an vom Verkaufspreis.
Aber ist das denn wirklich umsetzbar? Kann man denn wirklich alles selber machen? Dann wird ja mein Produkt ja gar nicht wahrgenommen, wenn es nirgends im Buchhandel steht, oder?
Doch, schon. Also einmal über Cons. Gerade die Konichi ist immer noch so einer der Hauptumschlagpunkte für Doujinshi und dieses Jahr war es da sehr erfolgreich für viele Leute. Da haben also einzelne Zeichner am Wochenende schon gut mal vierstellig eingewirtschaftet. Okay. Ich weiß zum Beispiel von Anna Kiere, die hat ja das ihren High Angle, was sie als Webcomic angefangen hat, jetzt im Print gebracht, zur Konichi auch.
Und der war schon ausverkauft, als ich ihn haben wollte.
Ja, der war Samstagmittag ausverkauft und sie hatte wirklich genug davon mit. Und das sind eben Sachen, die sich auch über eine Online-Community eben relativ stark formieren. Also Nana ist eben sehr aktiv über Facebook hauptsächlich und kriegt da sozusagen die Sachen auch über Facebook verkauft. Es gibt eben auch Modelle, so Sachen jetzt vorzufinanzieren über Crowdfunding, wo man eben schon den Druck quasi nicht mehr vorher selbst bezahlen muss, sondern den so fansourcen kann. Sowas funktioniert auch und
da gibt es so richtig viele Beispiele, gibt es da ja noch nicht. Also es gab ein Projekt, das komplett neu war und noch halt die Neuauflage von Grimoire Band 1. Aber das sind jetzt die zwei, die mir eingefallen sind.
Im Manga-Bereich, im deutschen Manga-Bereich, ja. Es gibt ein paar andere deutsche Comic-Projekte noch. Ansonsten ist Crowdfunding natürlich immer noch am größten in den USA. Aber bei Grimoire haben wir auch gestaunt, dass es so gut geklappt hat. Also wir wollten da 1500 haben, um das Ding nochmal neu drucken zu können, weil da eben die erste Auflage von Band 1 war eben alle... bevor Band 4 rauskam, und es ist immer blöd, so eine Serie zu verkaufen, wenn der erste Band fehlt. Deswegen musste eine Neuauflage her, die dann auch überarbeitet war und noch ergänzt wurde um diese Webkapitel, die es sonst nur online gab. Und das kam sehr gut an bei den Fans und hat dann auch die Summe relativ problemlos auch zusammenbekommen.
Ja, wie viele Euro waren das nochmal? Das ist ja...
Euro?
Ja.
1500 hatten wir angesetzt, wir hatten am Ende, glaube ich, 1670 so ungefähr. Okay. Und mussten nicht mal selber noch was dazu zahlen. Das machen ja viele bei Crowdfunding, weil man sich immer wundert, warum die so gerade so über die Zielmarke kommen. Dann hat natürlich irgendwie der Verlagschef noch seine Mutter gefragt, ob die nochmal für ihn ein bisschen was einzahlt, damit er wenigstens das bisschen hat, was dann rumgekommen ist. Das ist so ein Trick, aber das mussten wir gar nicht machen. Das hat auch so geklappt. Das war echt schön. Also es funktioniert, man kann das auch ruhig mal machen. Die Doujinshi-Leute haben das noch nicht so richtig aufgenommen. Ich weiß gar nicht, warum nicht, aber es ist eigentlich, man verliert ja nichts, wenn es nicht klappt.
Ja, und vor dem Crowdfunding fing es ja auch schon in Amerika an und das machen Deutsche jetzt auch, das allgemeine Spenden. Es ist so, in Deutschland ist das noch nicht so etabliert, in Amerika ist das schon gang und gäbe. Die Zeichner, die halt einen gewissen Umkreis, eine gewisse Größe an Fans haben, die packen dann schon mal Links zum Spenden, zu einem PayPal-Account, zu so einem Spenden-Account unter ihre Seiten und sagen, damit wir schneller weiterzeichnen können, spende doch ein bisschen was, dann können wir uns Zeichenmaterialien holen und dann könnten wir zum Beispiel auch ein bisschen, wir haben halt Nebenjobs nur und keine richtige Arbeit, dann können wir unsere Nebenjobs ein bisschen drosseln und die Zeit eher fürs Zeichnen aufwenden und sowas. Also solche kleinen Dinger werden dann angesagt, da kann man dann halt privat spenden. Und dann gibt es natürlich auch die Projekte, da stehe ich auch ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Das sind die Leute, die auf Honorarbasis zeichnen, die halt so einen Ticker auf der Seite haben, wenn eine gewisse Anzahl von Euro oder Dollar erreicht sind, dann gibt es eine neue Seite. Davon gibt es noch eine Lite-Version, das heißt, die bringen jede Woche eine neue Seite raus, aber immer wenn dieser Ticker überschritten wird, kommt pro Woche halt 2 oder 3 oder 4 Seiten raus, was halt ein bisschen ein positiveres Bild gibt.
Das würde ich jetzt nicht als negativ empfinden, eben genau, wenn du halt sagst, ich mache das halt schneller, wenn ich ein bisschen was dafür kriege, ne? Weil das ist ja an sich
eine Logik. Ja, da ist dann der Unterschied, also man möchte halt so schon als Zeichner, wird man auch gerne bei vielen Sachen pro Seite bezahlt, die man zeichnet, erst recht, wenn man für Zeitungen zeichnet. Beim Comics-Magazin ist das so. Und dann möchte man halt auch gewissen Geldbetrag sehen. Also man erkundigt sich dann und dann hört man, was weiß ich, bei der einen Zeitschrift kriege ich 30 Euro pro Seite oder so. Bei irgendeiner, die halt so Independent-Comics rausbringt. Und dann denken die sich, okay, dann setze ich das an. Wenn ich 30 Euro kriege, dann lade ich halt eine meiner Seiten hoch. Und das ist halt für Leute, die noch nicht so bekannt sind, kann das auch ganz schnell mal der Todesstoß sein, weil es nicht nur die Leute abschreckt, die das zwar lesen wollen, aber nicht das Geld dafür haben und auch nicht einsehen, halt dafür zu bezahlen, sondern dass es auch einen bitteren Nachgeschmack hat, selbst wenn diese Person dann wieder auf diesen Gratisfunken übersteigt, sozusagen, dass sie damit dann permanent Fans verliert. Deswegen ist das immer so eine zwiespältige Sache. Ich finde es halt persönlich nicht schlimm. Ich würde halt für einen guten Comic, da würde ich halt auch spenden, um den weiterlesen zu können. Es ist halt auch meistens so, wenn genug gespendet wird, dann sagen die auch, hier, ihr habt jetzt für 30 Seiten so und so viel Euro gespendet. Das heißt, ich kann das jetzt drucken lassen. Das heißt, ihr könnt die Printversion kriegen und weil ihr gespendet habt, weil das nicht auf meine Kosten ist, ist die Printversion billiger als so Vergleichsexemplare. Ich nehme halt nur 4 Euro statt 5 Euro, wie andere Leute oder sowas.
Aber es ist ja alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also im Moment ist es eben so, dass die meisten deutschsprachigen Zeichner, besonders im Doujinshi-Bereich, auch bei den Kleinverlagen, auch die Kleinverlage selbst meistens immer so auf Selbstkostendeckung arbeiten. Also man macht es, weil man es gerne macht. Ich glaube, man kann in Deutschland nicht Manga-Zeichner oder Zeichnerin werden, wenn man das nicht abgrundtief liebt und selbst auf Opfern alles dafür tun würde, um das zu machen, dann geht das auf Dauer einfach nicht. Und da wird sich wahrscheinlich auch so schnell nichts dran ändern. Auch wenn man für die Verlage arbeitet, ist es auch Selbstausbeutung. Und wird sich auch so schnell nicht ändern. Aber viele haben halt auch Nebenjobs, die dann die Leute über Wasser halten und so weiter. Das gehört einfach noch dazu, so rein vom Zeichnen, also nur vom Manga-Zeichnen, ist es, glaube ich, mittlerweile nicht möglich, im Moment zu überleben.
Zumindest in Deutschland.
Zumindest in Deutschland. Das war ja am Donnerstag war das, dieses Panel von den koreanischen Webcomics, diese Webtoon, die ja auch sind. Und da ging ja auch eine Frage an den einen Zeichner, der da war, kannst du leben von deinen Webcomics? Und er so, yeah, of course.
Und deine Halle
so, oh nein, wie kann er nur? Warum wir nicht?
Also die Lösung ist, wir gehen alle nach Korea. Naja.
Ja.
Entweder Korea oder nach Japan, da haben wir ja jetzt auch schon endlich deutsche Leute sitzen, die zeichnen. Zwar noch nicht so erfolgreich wie wie die japanischen Mangaka, aber zumindest 2 doch relativ bekannte Namen, wenn man sich für deutsche Manga interessiert, gibt es halt in Japan und das erfüllt einen D-Manga-Fan sozusagen auch ein bisschen mit Stolz, wenn ich dann höre, hier der Neira, der früher Comics rausgebracht hat unter dem Pseudonym Pink Psycho, der sich jetzt Kai nennt, das ist endlich mal sein richtiger Name.
Kreativ.
Ja. Der hat vorher schon in Japan einzelne Geschichten für J-Rock Magazine rausgebracht und jetzt bringt er endlich seinen ersten richtigen Manga in Japan raus, den er dann auch gleich auf Englisch vermarkten darf und er wünscht sich auch eine deutsche Version davon, weil er ja auch Deutscher ist. Und natürlich die Gu, also die Caroline Eckert, die in Sapporo sitzt und für Young Jump einen Web Manga macht.
Ja, und auch bei der Konichi, glaube ich, sehr viel macht, oder? Oder nicht?
Sie hat viele Illustrationen gemacht. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren hat sie eher wenig gemacht, weil sie keine Zeit hatte.
Okay.
Aber sie hat zum Beispiel schon mal Poster und ich glaube auch Eintrittskarten designt.
Mhm. Na gut, haben wir noch irgendwie was Wichtiges vergessen?
Du hast ja noch nach dieser kreativen Freiheit gefragt vorhin. bei den Verlagen. Stimmt. Also wir können gerne da noch ein bisschen drüber reden. Also ich kann das, wie gesagt, nur von Egmont, also von EMA aussagen. Da war ich total überrascht, wie viele Freiheiten wir da haben. Ich glaube, es ist bei den anderen Verlagen ein bisschen anders, aber wir hatten eben wirklich im Wesentlichen carte blanche. Also wir konnten alles machen, es wurde nichts verboten. Wir haben unseren eigenen Grafiker, eben der Wolfgang Schütte, der auch für Grimoire schon gearbeitet hat und den Manga-Mix auch macht, den haben wir mit an Bord holen können. Das ging alles. Wenn irgendwie Ideen für Werbung sind, dann kommen die zu uns und fragen, ja, habt ihr Ideen? Und dann machen wir Vorschläge und das wird dann noch mit umgesetzt. Und inhaltlich konnten wir eigentlich auch alles machen. Und das lag zum Teil eben daran, dass ich selbst Redakteur eben auch schon war für Marika und die Sachen quasi selbst betreuen kann. Auch wenn es jetzt mein eigenes Projekt ist, dass ich dann über ihre Zeichnungen drüber gucke und dafür die viel beschäftigte Redaktion nicht mehr so viel zu tun ist. Mhm. Da haben die das relativ dankend aufgenommen, dass wir das eigentlich mehr oder weniger selbstständig alles auch abliefern können. Das wird aber bei anderen Verlagen sicherlich auch ein bisschen anders aussehen. Aber bei EMA war es eben wirklich überraschend lax für uns. Also solange das alles läuft und wir die Sachen rechtzeitig abliefern, gab es eben keinen Grund für die Redaktion da einzuschreiten. Und solange die Qualität stimmt, wir haben natürlich immer alles rübergeschickt, was jetzt fertig war, damit die da drüber gucken konnten und Einspruch erheben konnten. Aber bis jetzt war da nichts. Also wir haben eigentlich im Moment unser 100%iges Wunschprojekt, so wie wir das haben wollen, umgesetzt.
Also ich finde das auch sehr toll, wie ich das so mitkriege von den Verlagen, dass da sehr viel kreativer Freiraum geleistet wird. Man hört ja immer diese Horrorgeschichten in Japan, dass der Redakteur abends oder nachts noch anruft und sagt, du musst 2 Seiten, die morgen gedruckt werden, so jetzt noch neu zeichnen. Dem einen Redakteur hat das nicht gefallen und dieser Witz, der ist zu anzüglich oder dieser Panty-Shot ist nicht zu deutlich genug oder sowas. Und dann haben wir hier in Deutschland halt mehr Freiheiten. Die Kehrseite ist halt auch, dass wir dann manchmal ein paar Manga haben in Deutschland, die verlagstechnisch rauskommen, die wirklich mehr, auch redaktionell mehr Überarbeitung gebraucht haben. Aber da kommen wir dann wieder zu dem Thema, die Redakteure bei den Verlagen, die sind halt noch nicht für sowas geschult. Meist, auch selbst wenn sie aus dem Comic-Bereich kommen und selber schon Zeichner betreut haben, Manga ist dann trotzdem nochmal wieder was anderes als die westlichen Comics und dann rutscht das dann halt so durch, wenn man sowieso schon viel zu viel zu tun hat und dann noch einen Zeichner, wahrscheinlich sogar den ersten seines Lebens betreuen muss und dann passieren halt Sachen, die nicht so schön sind.
Deswegen sind die Verlage eben auch sehr dankbar, wenn die Leute so Doujinshis und sowas schon rausgebracht haben und wenn die halt eine eigene Publikation aufweisen können, die schon professionell aussieht und auch gut erzählt ist, dann ist das für die auch so ein kleines Sicherheitsnetz, dass es dann höchstwahrscheinlich laufen wird mit den Leuten.
Ja, genau.
Ja, gut. Dann danke ich euch für diesen umfassenden Einblick.
Ja, sehr gerne.
Ja, und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hoffen, dass das alles gut klappt jetzt hier und unsere Zuhörer auch alles gut verstehen, weil wir hier echt noch nie unter so schwierigen Bedingungen aufgenommen haben. Also um das
mal zu erklären, wir haben uns in einen Gang geschlichen, der jetzt oberhalb des Comic, des Cosplay Corners ist, wo hier gerade die Hölle tobt.
Ja, irgendwo so eine.
Wo wir gar nicht sein dürfen, gar nicht, glaube ich.
Doch, bestimmt.
Ja,
bestimmt.
So ein Flur beim Notausgang und wir haben uns auch Stühle geklaut.
Hinter der Bühne, ja. Also das.
Es wirkt auf jeden Fall sehr also auf mich nach Wiederholungsbedarf. Ja, ich finde das jetzt gerade lustig. Ne?
Ja.
So auf Konz, also es funktioniert. Wenn man jetzt auch noch den Podcast am Ende versteht, ja, könnten wir das echt öfters machen.
Dann bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Alles klar.
Dann bis dann.
Bis nächstes Mal.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.